Wieder mal herzlich willkommen auf unserem virtuellen Campus von Campus Marke. Mein Name ist Günther und ich bin natürlich nicht allein. Ich habe meinen kongenialen Partner, der an einem ganz anderen Mikrofon sitzt, den Henrik. Grüß dich, Henrik.
Guten Tag, Günther. Grüß dich. Ja, wir haben ja immer den gebührenden Abstand von, knapp 1,5 Meter zwischen Düsseldorf und München. Das kriegen wir heute hin.
Stimmt. Ich habe deswegen auch die Maske abgesetzt. Ja, wir haben heute ein Thema, mit dem es möglich ist, Zielgruppen zu erreichen, die man so mit klassischen, herkömmlichen Medien vielleicht nicht erreicht. Und uns beiden liegt da am Herzen, dass ihr euch dann auch mal fragt, ist denn sowas auch für meine Marke und für mein Unternehmen eine richtig gute Alternative, junge Leute anzusprechen, andere Zielgruppen zu erreichen, Mitarbeiter auch zu begeistern, Talente zu finden und so weiter. Denn wir beschäftigen uns heute mit dem Thema E-Sport. Bevor das losgeht, aber zuallererst mal unseren Jingle.
Campus Marke, der Podcast über Markenstrategie und Markenpositionierung. Tipps, Infos, Interviews. Campus Marke, Marke auf den Punkt gebracht.
Ja, Henrik, was ist denn jetzt E-Sport auf den Punkt gebracht? Was ist E-Sport überhaupt?
E-Sport, kann man sagen, ist ein Wettkampf. Ich persönlich, seitdem ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, weiß ich das auch. Ich dachte am Anfang, das ist nur ein bisschen Rumdaddelei. Nee, das ist ein ganz ernsthafter, ernstzunehmender Wettkampf, weil er setzt auch auf Gleichzeitigkeit. Also das heißt, die Spieler sind Mensch gegen Mensch zur selben Zeit, quasi am selben Spiel. Und das ist klar abzugrenzen, dass es auch Sport gibt, wo man gegen Computerprogramme, sogenannte Bots, spielt, wo man auch eine zeitversetzte Spiel haben kann. Ich kenne das zum Beispiel von Freunden, die machen das mit Schach. Da spielt der eine und dann einen Tag später kommt der nächste Schachzug vom Computer. Wir beim E-Sport machen immer gleichzeitig mit richtigem Wettkampfcharakter.
Und dann kann man sich natürlich fragen, was ist denn überhaupt das Sportliche am E-Sport?
Es gibt drei Sachen, die den Sport, den E-Sport zum Sport machen lassen. Also einmal gibt es natürlich eine motorische Leistung der Spieler. Das heißt, die haben ein Eingabegerät, das kann ein Lenkrad sein, ein Joystick oder was auch immer. Das heißt also, dieses Motorische ist ein Teil der sportlichen Leistung. Dann natürlich die Reaktion auf die Bildschirminhalte. Das heißt, wenn mein Gegenüber nach rechts läuft, dann muss ich natürlich reagieren. Und gleichzeitig die gedankliche Beherrschung des Spielablaufs. Das heißt also, ich muss die Regeln kennen, ich muss wissen, wie ich mich verhalte. Und diese drei Themen machen den E-Sport zu einer echten sportlichen, anzuerkennenden Leistung.
Wir haben ja nachher auch einen ganz spannenden Interviewpartner, der aus genau diesem Sportbereich kommt. Und da sieht man dann, wie viel Wert da auf Fitness, Ernährung und sowas gelegt wird. Also es ist in der Tat mehr als Daddeln.
Ja, nachdem wir jetzt geklärt haben, dass E-Sports doch wirklich eine ernstzunehmende Sportart ist, wo man wahrscheinlich sicherlich auch ins Schwitzen kommen kann, Günther, klär uns doch mal auf, was gibt's denn eigentlich für E-Sport-Spiele oder für Ligen? Was gibt's denn da auf dem Markt gerade draußen?
Also ich denke so, die bekanntesten sind League of Legends als Strategiespiel. Dann gibt's noch so ein Dota 2 Strategiespiel. Counter-Strike, Global Offensive, das sind Taktikspiele, aber so Shooter-Spiele, StarCraft 2. Und es gibt auch dann natürlich im Fußballbereich das FIFA-Sportspiel, ne? Also das FIFA-Programm, um Fußball zu spielen und auch Ligen zu spielen. Und dass es nicht nur Daddeln ist, das sieht man eigentlich daran, welche internationale Bedeutung E-Sport heute hat. 2,2 Milliarden Menschen spielen Online-Games. Und 1,5 Milliarden Dollar hat inzwischen dieser Markt als Größe. Also das ist schon, da ist schon was dahinter. Und das entwickelt sich natürlich ziemlich weiter. Und ich denke mal, durch Corona vielleicht noch weiter, ne?
Ja, aber also du hast das Skript geschrieben, Günther, und ich habe am Anfang mich überlegt, sind es Milliarden oder Millionen, ob du dich verschrieben hast, aber es sind Milliarden, ne? 2,2 Milliarden Menschen spielen Online-Games. Und das ist sicherlich noch die Zahl vor Corona. Und ich bin mir sicher, durch die Zeit zu Hause, durch die mehr größere Verfügbarkeit ist es nochmal gestiegen. Also, und das ist auch nach wie vor ein wachsender Markt. Riesig, die internationale Bedeutung. Was auch eine große Bedeutung hat, sind die Verknüpfung zwischen Live-Event und Spielen. Dieses Jahr leider abgesagt worden wegen Corona. Es hätte die ESL Online Cologne gegeben im Juli. Es ist quasi die größte Veranstaltung von Counter-Strike, also diesem Ego-Shooter-Spiel. Und da hätten die internationalen Kämpfer, 16 die weltbesten Counter-Strike-Player oder Teams, gegeneinander gekämpft. Und Günther, was der Wahnsinn ist, auch hier wieder die richtige Komma muss man beachten, 1 Million US-Dollar Preisgeld hätte es da gegeben.
Komm, lass uns anfangen zu spielen. Wir trainieren jetzt.
Wir sollten da wirklich drauf setzen. Und ich glaube, die Kulisse, ne, für Lanxess-Arena Köln, 15.000 begeisterte Live-Besucher. Also das wäre schon was gewesen. Haben sie jetzt offiziell verschoben.
Und da herrscht dann eine Stadionatmosphäre auch.
Ja, na ganz klar, ne? Also das musst du dir mal vorstellen. Und jetzt hoffen die Veranstalter, dass sie nächstes Jahr wieder alles live durchführen dürfen. Dieses Jahr leider ausgefallen. Aber ganz klar können wir festhalten, das ist ein riesiger Markt, auf den sich auf jeden Fall genau hinzuschauen lohnt.
Ja, und das führt uns gleichzeitig jetzt auch schon mal ziemlich nah an unser Thema ran, nämlich E-Sport in der Fußballwelt. Und da gibt es ja seit 2019 im Bundesliga-Bereich die VBL, die virtuelle Bundesliga, wo also Bundesliga-Vereine, teilweise auch zweite Bundesliga dabei, ihre Liga ausspielen sozusagen, ihren Meister ausspielen. Und was ich ganz interessant fand, in dieser fußballfreien Zeit jetzt durch Corona haben die dann ganz schnell reagiert und haben aufgesetzt diese Fußball-Home-Challenge. Und da sind dann kurz angetreten, mehrere Mannschaften gegeneinander, teilweise Spieler von den Mannschaften, die sich da mit eingebracht haben. Und das ist dann übertragen worden von Sky Sport und kommentiert worden und so weiter. Also man sieht, was für eine Power und Kraft eigentlich dahinter steckt. Und das war sicherlich ein ganz schönes Angebot in der fußballfreien Zeit.
Das war jetzt eine hervorragende Überleitung für unser Interviewgast. Das geht nämlich auch um Fußball. Aber ich würde vorschlagen, lass uns direkt ins Interview reingehen.
Wir begrüßen heute ganz herzlich auf unserem Campus von Campus Marke Moritz Sonnefeld. Grüß dich, Moritz.
Hallo. Schön, dass ich dabei sein darf.
Schönen guten Tag auch von meiner Seite. Hallo, Moritz.
Hallo, Henrik. Hallo, Günther.
Wir sind ja irgendwie zusammengekommen, als wir angefangen haben zu recherchieren, wie das mit dem ganzen E-Sport ist. Und da sind wir dann auch auf dich gestoßen. Und du bist ja verantwortlich für Digital Media Abteilung von Hertha BSC. Da wirst du gleich nachher noch ein bisschen was zu sagen. Aber was ganz spannend ist, ich glaube, du liebst interessante Clubs. Du warst auch beim ersten FC Köln. Das ist ja auch eine ganz eigene Kultur. Und du hast so von Agenturseite auch, sag mal, Industrie wie NBW, Lufthansa, so mit digitalen und E-Sport Sponsoring begleitet, bis hin zur deutschen Nationalmannschaft. Also ich glaube, Henrik, wir könnten niemand Besseren haben eigentlich als Moritz. Moritz, sag doch mal ein bisschen kurz was dazu, was du bei Hertha BSC verantwortest und was du so gerade machst.
Ja, genau. Also du hast es ja schon gesagt, Günther, ich bin jetzt in meinem dritten Jahr bei Hertha BSC, bin da der Leiter der Abteilung Digital Media, und wo sich wir uns hauptsächlich mit beschäftigen, sind digitale Strategien und digitale Innovationen. Ich glaube, so sind wir auch heute zusammengekommen beim Thema E-Sport, weil wir bei Hertha BSC die erste E-Sport-Akademie der Bundesliga gegründet haben. Aber da werden wir gleich sicherlich natürlich noch sehr ins Detail weiter drauf eingehen. Ja, ansonsten, wie gesagt, hast du schon ein bisschen rumgekommen, vorher recht lange beim ersten FC Köln in einer ähnlichen Position tätig, komme aber eigentlich aus dem Agenturgewerbe, wo wir Unternehmen digitalen Strategien beraten haben, die im Sportsponsoring tätig sind. Da war, wie gesagt, die Lufthansa mit der deutschen Nationalmannschaft ein Riesenthema. Und so richtig los ging es für mich so mit der WM 2006, wo wir damals hauptsächlich die Nationalspieler ins Web gebracht haben. Also so, da gab es auch kein Social Media in Deutschland. Das war eher so ein Phänomen, was in den USA da gerade rübergeschwappt ist. Aber da gab es so Digitalauftritte wie OliverKahn.de, BastianSchweinsteiger.de, MichaelBallack.com.
Wow.
Also das erste, so. Wo unsere Sommermärchenmacher das erste Mal sozusagen das Internet dafür genutzt haben, da auch ihre Botschaften an die Fans zu senden. So hat es für mich auch im großen Stil angefangen mit dem Gewerbe.
Klingt ja wie hunderte Jahre her, ne? 2006 hat sich ja viel getan, auch digital und von den Kanälen. Lass uns mal jetzt ein bisschen einsteigen in unser heutiges Thema, Maurice, und zwar geht ja um E-Sports und was uns interessieren würde, was verspricht sich denn so ein Verein wie Hertha BSC von einem Engagement im E-Sports-Bereich? Also welche Richtung geht ihr da ein?
Naja, zunächst muss ich mal sagen, Hertha BSC ist nicht der erste Fußballverein, der E-Sport für sich entdeckt hat. Da waren schon Vereine vor uns dran, aber als ich 2017 zu Hertha gekommen bin, stand das Thema recht früh bei uns auf der Agenda. Natürlich auch da das Thema digitale Innovation für uns sehr interessant ist. Da haben wir uns sozusagen mal aus dem speziellen Hertha-Blickwinkel des Themas angenähert. Es hätte aber auch herauskommen können, was es möglicherweise auch nichts für uns ist, wenn es uns einfach nicht gepasst hätte von der strategischen Ausrichtung des Clubs her. Das wäre durchaus möglich gewesen. Aber wir haben halt für uns einen Weg gefunden, der für uns in die Vereinsphilosophie sehr gut passt und sozusagen in die DNA des Vereins auch verwoben werden kann. Und das ist der Ansatz, den wir auch im E-Sport verfolgen.
Mhm. Und so euer, was versprecht ihr euch davon? Wollt ihr neue Kundengruppen aufgreifen oder welche, was ist so eure Hauptintention in die Richtung?
Ich glaube, es gibt gar nicht so die eine Hauptintention. Zum einen geht es natürlich darum, neue Angebote zu schaffen. Es ist so, dass wir jetzt bei Hertha exklusiv, ich sag mal, im stillen Kämmerlein die Idee hatten, komm, wir machen mal ein E-Sport-Engagement. Und es gab tatsächlich auch aktive Nachfragen, beispielsweise aus unserer Mitgliedschaft. Ne? Da haben wir ja auch eine sehr breite Range an Menschen drin, mhm. Also das ist über 30.000 Vereinsmitglieder und insbesondere die Jüngeren, die auch mit dem E-Sport und mit dem Gaming aufwachsen. Und die haben das natürlich auch bei anderen Vereinen gesehen und sind dann an uns herangetreten, haben uns gefragt, ob wir uns sich auch sowas vorstellen könnten zu machen. So dass es sozusagen aus dem Lead unserer Fanbase auch herausgewachsen ist, sozusagen das Thema. Zu anderen versprechen wir uns damit natürlich auch, neue Zielgruppen zu erschließen, die wir vielleicht mit dem klassischen Fußball-Business, was wir ja betreiben, vielleicht nicht erreichen würden.
Jetzt geht es ja meines Erachtens noch ein bisschen weiter als nur die Zielgruppen erschließen, weil du hast es mir ja auch im Vorgespräch mal erzählt, dass ihr das von vornherein als eigenes Geschäftsmodell aufgesetzt habt und dass das auch ein Business Case ist, der sich von Anfang an rechnet. Was heißt das, das als eigenes Geschäftsmodell aufzusetzen?
Na, zunächst ist es ja mal so, da geht es auch so ein bisschen um das Vereinsrecht. Ich bin bei der GmbH angestellt des Vereins und bin sozusagen Teil der Marketing-Kommunikationsabteilung. Das Monetäre ist es was, jetzt wo wir es jetzt, glaube ich, im zweiten Jahr betreiben im E-Sport, was uns selber so ein bisschen überrascht hat. Also wir sind nicht von Anfang an davon ausgegangen, dass wir hier auch direkt Umsätze und Erträge mit haben. Aber tatsächlich ist es was uns ein bisschen überrascht hat, dass wir momentan in der glücklichen Situation sind, dass unser E-Sport-Engagement bereits im zweiten Jahr schon schöne Umsätze auch abwirft. Aber wie gesagt, das war jetzt nicht unsere Hauptintention, sondern ist ja natürlich schon mehr als ein schöner Nebeneffekt für uns, aber war jetzt so gar nicht so kurzfristig eingeplant.
Und solche Umsätze, die kommen auch aus letztendlich Sponsoring beziehungsweise Engagement von Marken, die dann in diesem E-Sport-Bereich stattfinden. Ist das so?
Ja, genau. Also wir reden hier hauptsächlich über Sponsoring-Erlöse. Zum einen ist es so, dass wir bestehende Partner bei Hertha BSC angesprochen haben mit unserem Engagement. Weiterhin ist es aber auch so, dass wir Partner für Hertha BSC gewonnen haben über den E-Sport, die vorher noch kein Partner des klassischen Fußballs waren.
Ja.
Das ist natürlich auch sehr erfreulich, muss man sagen, dass hier Unternehmen den Vehikel E-Sport bei uns entdeckt haben, um sozusagen dann Teil eines partnerschaftlichen Engagements bei uns im Verein zu werden.
Also das ist ja immer auch ein Thema von Henrik und mir, dass wir sagen, ja, was nehmen denn unsere Hörer mit? Was könntest du jetzt aus deiner Sicht sagen, warum sollen auch mittelständische Unternehmen, jetzt mal unabhängig welche Kategorie, sich darin engagieren? Weil ihr habt jetzt die Erfahrung gemacht, dass das offensichtlich ein Bedarf ist und dass Unternehmen sich engagieren.
Na, ich denke vor allen Dingen bei uns ist das Thema der Authentizität. Weil wir ja gesagt haben, dass wir nicht irgendwas machen wollen im E-Sport, sondern wir wollen etwas machen, was auch die DNA des Vereins widerspiegelt. Und ohne es zu weit ausholen zu wollen, es ist so, dass wir bei Hertha BSC sehr stark für die Nachwuchsarbeit stehen. Wir sind momentan der Verein, der am meisten Local Player im Bundesliga-Kader hat, sodass wir gesagt haben, Local Player bedeutet, das sind Spieler, die ab dem 13. Lebensjahr im eigenen Verein ausgebildet sind, dass wir gesagt haben, wir wollen nicht sozusagen externe Spieler verpflichten und dann Trikot überziehen und sagen, so, jetzt haben wir eine E-Sport-Abteilung, sondern wir wollen es in die DNA des Vereins verweben, wie gesagt, und so haben wir das Konzept, was bei uns im Fußball sehr gut funktioniert, sozusagen auf den E-Sport ausgeweitet. Und ich denke, gerade diese Glaubwürdigkeit macht es dann auch insbesondere für Partner attraktiv.
Du hast gerade zwei interessante Stichworte genannt. Zum einen das Thema Nachwuchs und das andere Thema Akademie. Wenn wir es richtig recherchiert haben, seid ihr der erste Verein, der eine E-Sport-Akademie gegründet hat. Was ist denn da die Idee dahinter? Welche Ziele verfolgt ihr da damit?
Ja, das ist richtig. Also das war auch unser Ansatz, dass wir die erste E-Sport-Akademie gegründet haben in der Bundesliga. Mhm. Unser Ansatz ist, dass wir halt im Fußballsport mit unserer Nachwuchsabteilung sind wir sehr häufig ausgezeichnet und auch ja teilweise führend in Deutschland. Und hier haben wir uns selber die Frage gestellt, im Kontext, als wir uns im E-Sport angenähert haben, ja, welche Hebel müssen wir ziehen, um das, was bei uns im Fußball sehr gut funktioniert, das heißt die Ausbildung von jungen Talenten auf den E-Sport zu übertragen. Und mit diesem Ansatz sind wir dann herangegangen an das ganze Thema E-Sport und haben dann für den E-Sport ja unser eigenes Ausbildungskonzept entwickelt. Also grundlegend auf drei Säulen beruht. Die erste Säule ist natürlich das Spiel an sich. Wir arbeiten mit E-Sport und FIFA-Trainern zusammen. Also wir sind jetzt im ersten Schritt bei der Sportsimulation FIFA eingestiegen, weil wir sagen, dass wir einen authentischen Einstieg haben wollen, der auch in unserer bisherigen Fanbase natürlich eine Akzeptanz findet. Dementsprechend hier das Fußballspiel. Das ist die erste Säule. Die zweite Säule ist das ganze Thema Gesundheit und Ernährung. Weil wir sagen, unsere E-Sportler, die müssen psychisch und auch physisch topfit sein. Es gibt immer diese Stereotypen, wenn man an E-Sport denkt, ne, stellen sich viele, die jetzt nicht so tief im Thema sind.
Couch-Potatoes, ne?
Ja, genau. Ich sag's mal salopp, den kleinen, dicken Jungen mit Chips und Cola vorm Computer vor, der vielleicht noch seine Augen mit so ein paar Streichhölzern offen hält. Diesen Stereotyp wollen wir sehr stark entgegenarbeiten, weil tatsächlich, man muss teilweise entscheiden tausendstel Sekunden über Sieg und Niederlage beim E-Sport und dementsprechend sind wir Auffassung, dass unsere Spieler topfit sein müssen in jeglicher Hinsicht. Haben wir zum Glück auch mit einer bekannten deutschen Krankenkasse einen Partner an unserer Seite, der uns hier auch inhaltlich stark unterstützt. Zur Ausgangsfrage, sodass wir sozusagen die Partnerschaften hier auch nicht nur als reine, ich nenne es mal Branding-Partnerschaften sehen, sondern auch über inhaltliche Anker immer wieder kommen wollen. Und als dritte Säule, um es auch kurz zu Ende zu führen, das Thema Medienkompetenz und Social Media, da wir hier hauptsächlich über Digitalaktivierungen sprechen, so die dritte Säule, die wir mitschulen.
Jetzt, wir reden jetzt gerade relativ viel über den Sportbereich. Wir haben auch schon miteinander darüber geredet, dass ihr überlegt, das durchaus auch weiterzufassen. Es gibt ja auch unterschiedliche Konzepte von anderen Vereinen. Bei euch, und das hat sich mir eingraviert, keine Blutspiele, aber Strategiespiele. Also es geht nicht nur jetzt um Fußball.
Genau. Also erstmal wollen wir natürlich neue Zielgruppen ansprechen. Das hatte ich ja eingangs gesagt. Zum anderen ist es so, dass wir grundsätzlich in einem Zeitalter der digitalen Transformation leben und wir bei Hertha BSC uns natürlich auch dieser Herausforderung tagtäglich stellen müssen. Wir haben sprechen ja auch über einen Kulturwandel im Verein. Wie gesagt, wird es vielleicht ein bisschen weit für unser Thema, aber grundsätzlich ist es so, dass wir für uns auch einen Wertekanon erarbeitet haben, an dessen Spitze ganz oben die Themen Vielfalt und Fortschritt stehen und insbesondere unseren Wert Fortschritt soll natürlich auch der E-Sport einzahlen und dementsprechend haben wir jetzt mal zunächst mal auf das Genre der Sportsimulation gesetzt mit Fußball, können uns aber durchaus vorstellen, das auch auf Strategiespiele künftig noch zu erweitern und sozusagen die Communities weiter zu vergrößern, wobei die Shooter, wo offensichtlich auch Waffen benutzt werden und physische Gewalt tatsächlich soll nicht heißen, dass wir es nicht als E-Sport anstehen, aber es passt nicht zu den Werten unseres Vereins, für die wir stehen wollen. Und deswegen schließen wir das für uns kategorisch aus.
Wie können denn, um nochmal auf unsere Hörer zu kommen, wie können die aus deiner Sicht Marken- und Kommunikationsziele erreichen, wenn sie kooperieren mit euch zum Beispiel oder anderen, die in diesem Markt sind?
Also ich kann zumindest nur so sprechen, wie das, was wir mit unseren Partnern machen. Hier ist es immer so, dass wir für jeden Partner natürlich nochmal individuell gucken, was sind die Kommunikationsziele des Partners und was will der Partner mit seinem Engagement jetzt in dem Fall bei unserer E-Sport-Akademie erreichen? Mal kurz gefragt, darf man Namen nennen von Partnern oder ist das, geht das schon Richtung?
Das kannst du machen. Von uns ist das kein Problem.
Ja, dann und, würde ich mal ein aktuelles Beispiel nehmen mit Edeka. Edeka kennt natürlich jeder. Das ist ein Partner, der über die E-Sport-Branche bei uns eingestiegen ist, die natürlich jetzt in Zeiten der Corona-Krise auch nochmal vor ganz besonderen Herausforderungen stehen.
Ja.
Und da haben wir geguckt, okay, wie kann man das beispielsweise jetzt auch in so einer Zeit, in der wir uns gerade befinden, in so einer ganz speziellen Situation, wie kann man da auch zusammenkommen und auch, da auch aktivieren? Und da haben wir beispielsweise eine Umsetzung gemacht, dass ein E-Sportler von uns, der Elias Nährlich, der hat jetzt im letzten Jahr, hat der auch seinen YouTube-Kanal mit aufgebaut. Über unser Ausbildungskonzept, wo er das gelernt hat, hat er jetzt 200.000 Abonnenten gewonnen in der kurzen Zeit. Da haben wir zusammen mit Edeka einen sogenannten Spendenstream verwirklicht, dass der Elias über eine gewisse Zeit live gestreamt hat, über unsere E-Sport-Akademie. Dann wurden Spenden generiert über YouTube möglich, über PayPal, über Spendenbuttons. Haben wir dann einen Spendenbetrag von 6.000 Euro beispielsweise jetzt generiert hatten, haben dieses Geld genutzt, um dafür bei Edeka Lebensmittel, Verpflegungstüten einzusammeln und diese dann den Pflegekräften in Berliner Krankenhäusern zur Verfügung zu stellen. Ne? Das war ein ganz pragmatisches Beispiel, wie wir jetzt in so einer Zeit was aufgeladen haben.
Und was individuell möglich ist, ne? Wenn man sich zusammensetzt mit Unternehmen, sagt, wie zahlen wir mit dem, was wir zusammen machen, auf eure Marke ein? Ne?
Ganz genau, ganz genau. Ein anderes Beispiel, ich habe es gerade gesagt, mit der Krankenkasse der AOK Nordost haben wir einen Partner an unserer Seite, die natürlich auch sehr stark gegen diesen Stereotyp ankämpfen, der im E-Sport vorherrscht, ne, wo es auch nochmal ganz stark um Fitness, Ernährung und diese Themen geht. Dementsprechend haben wir die gleich von Anfang an mitgenommen inhaltlich und greifen immer wieder auch im Zuge unserer Ausbildung im E-Sport auf das Trainernetzwerk der AOK Nordost zurück. Das heißt, wir bekommen Ernährungsberater an die Seite gestellt, die Kochkurse mit unseren E-Sportlern machen. Wir arbeiten mit Sportpsychologen der AOK Nordost zusammen, die sich mit unseren Jungs zusammensetzen, kurz bevor die wichtige Wettkämpfe haben, etc. pp. Das ist dann alles ein integrativer Ansatz, den wiederum der Partner dann natürlich auch in seiner Kommunikation immer wieder nutzen kann, je nachdem, welche Ziele er gerade
hat. Klasse. Da waren jetzt natürlich tolle Inspirationen dabei. Und Marie, so zum Abschluss die Frage so, weil wir sie immer wieder auch von unseren Hörern bekommen, wenn jetzt da Anregungen dabei waren, von dem, was du gesagt hast, vielleicht mit Hertha BSC, mit dir, mit euch in Kontakt zu treten, weil man vielleicht eine eigene Marke hat und es denkt, es könnte passen, auch von den Werten her. Wie kann man dich denn erreichen für diejenigen, die dich gerne mal die Hand ausstrecken wollen zu dir?
Naja, als Digitaler sind fast alle Kanäle.
Hoffentlich keine Briefpost.
Naja, die Briefdauer, man weiß, ob sie ankommt. Aber ja, ich habe eine kleine Webvisitenkarte, einfach mauriesonnefeld.de. Da sind alle meine Kanäle verlinkt. Super. LinkedIn, Twitter. Also das ist eigentlich alle Kanäle offen und da wäre ich dann auch gerne noch erreichbar.
Ja, hervorragend. Also mauriesonnefeld.de. Wie immer bei solchen Tipps geben wir die natürlich auch in unseren Blog campusmarke.de unter der heutigen Episode. Zum Thema E-Sports sind wir dann da unter den weiterführenden Link, müsste dann verlinkt sein. Und da könnt ihr es dann auch da abrufen, solltet ihr momentan im Auto sitzen oder beim Abwasch oder wo auch immer, beim Zuhören. Gut, Maurice, an dieser Stelle bedanken wir uns ganz, ganz herzlich für deine Zeit, die du uns geschenkt hast, für das Interview. Und ja, jetzt wünschen wir dir noch eine gute Zeit, sicher durch die Corona-Zeit zu kommen im Homeoffice und natürlich weiterhin ganz viel Erfolg und Spaß bei eurer E-Sport-Engagement.
Ja, vielen Dank und ich danke für die Einladung. War mir eine Freude.
Sehr, sehr gerne. Dann danke dir, auf Wiederhören.
Tschüss.
Ja, Henrik, was nehmen wir denn jetzt mit nach diesem spannenden Interview?
Ja, Günther, für mich hat der Maurice ganz spannende Sachen erläutert, wie Hertha BSC da schon unterwegs ist. Für mich sind es drei Punkte, die ich mitnehme. Es sind einmal neue Zielgruppen erreichbar. Dann Punkt zwei, es ist viel verhandelt und gestaltbar zwischen den Markenpartnern. Und Es muss inhaltlich passen.
Ja, also lass uns nochmal mit dem ersten anfangen, neue Zielgruppen zu erreichen. Ganz wichtiger Punkt. Viele dieser Zielgruppen, die heute digital sagen wir, unterwegs sind, erreicht man als Marke kaum mit anderen Medien. Und deswegen denken wir, ist es wichtig, dass ihr ein Augenmerk darauf richtet, wie ihr Zielgruppen über diese Wege erreicht. Und es ist extrem wichtig für Marken, dass sie diese Leute erreichen, weil das sind auch die Jüngeren, die dann wichtig sind für die Zukunft. Das zweite Thema, was du angesprochen hast, Henrik, individuelle Lösungen, Konzepte, auch das ist eigentlich klar geworden bei dem Interview. Es ist ganz viel gestaltbar in diesem E-Sport-Bereich.
Ja, ist ein relativ neues Thema, ne? Und da kann man relativ viel auch gemeinsam miteinander ausmachen. Es waren ja die Beispiele Edeka und AOK, genau, wo das ganz individuell zwischen Hertha und den beiden Marken abgestimmt wurde, auf den Punkt momentan Themasituationen von der Corona aufgegriffen und dann eine ganz individuelle Einzellösung gefunden wurde. Und das finde ich eine schöne Geschichte, die sich da halt momentan bietet.
Absolut. Und jetzt kommt der Zeigefinger, dritter Punkt, den ihr auch angesprochen hast. Es muss zu eurer Marke passen. Es muss auf eure Marke einzahlen. Es macht keinen Sinn, einfach irgendwelche E-Sport-Aktivitäten zu haben, sondern das muss auf den Kern eurer Marke einzahlen. Und der Gegenpunkt ist aber auch, das muss auch zusammengehen mit der DNA der E-Sport-Marke. Also nicht jeder Verein, jede Marke ist für euch da passend. Und insofern gesehen, man muss wissen, wer man ist, wie man positioniert ist. Und da müssen diese Inhalte vermittelt werden über diesen Weg E-Sport. Und ich glaube, dann hat man ein richtiges Pfund gewonnen, um auch neue Zielgruppen oder Zielgruppen wieder sehr effizient zu erreichen.
Und auch gerade da, Günther, bei dem Thema inhaltlich muss es passen, hat Maurice ja tolle Beispiele genannt. Wenn aus der DNA von Hertha dieser Gesundheitsaspekt und auch die Ernährung mit einer Rolle spielt und dann die Partner von Edeka und AOK miteinander zusammengehen, dann ist es natürlich wirklich eine sehr genaue Passung. Die haben es jetzt nicht mit McDonald's oder Burger King oder sowas gemacht. Ja, ne? Ja. Das wäre natürlich das Klischee eines E-Sportlers kontra. Und deswegen fand ich das tolle Beispiele. Es muss inhaltlich passen. Dazu muss man, wie du sagst, wissen, wer man ist und wie man selbst positioniert ist, damit man diesen Abgleich überhaupt machen kann, ob das der andere dann zu mir passt. Ja. Das waren so die drei Dinge. Zielgruppen, viel gestaltbar und es muss von den Marken her passen. Gut, Günther, an dieser Stelle sind wir für heute wieder durch.
Ja, da haben wir mal das Thema E-Sport uns vorgenommen. War ja super spannend, ne?
Absolut. Kümmert euch da mal drum, schaut euch das mal an. Vielleicht ist es ja ein Thema für eure Marke. Das ist so unser Takeaway für euch. Und ansonsten, zwei Takeaways haben wir noch. Wenn ihr die Links und die Verlinkungen von heute euch nochmal anschauen wollt zu Hause oder am Rechner, geht auf campusmarke.de, unserem Blog zum Podcast. Da findet ihr auch die ganzen anderen Folgen. Das sind 57 andere mittlerweile. Und dort könnt ihr euch auch für unseren Newsletter eintragen. Wenn es eine neue Episode gibt, erfahrt ihr es dort immer zuerst. Und ansonsten, Günther, bis zur nächsten Folge.
Dann bis zum nächsten Mal. Also, ciao.
Macht's gut. Tschüss.
Campus Marke, der Podcast über Markenstrategie und Markenpositionierung. Tipps, Infos, Interviews. Campus Marke, Marke auf den Punkt gebracht.